Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Ich möchte diese Folge mit einer kleinen Geschichte beginnen. Vor einer Weile war ich eingeladen zu einer Lesung aus meinem Buch Gefühlserben. Das sind Gelegenheiten, die ich sehr mag. Es ergeben sich jedes Mal schöne Gespräche und Kontakte. Ich bekomme spannende Rückmeldungen auf den Podcast und nehme Inspirationen für meine Arbeit mit. Natürlich gehört zu den Passagen, die ich vortrage, auch immer ein Abriss, was das denn eigentlich bedeutet, dass wir Gefühle vererbt bekommen haben und auf welchen Wegen das geschieht. In der Pause kam eine ältere Dame auf mich zu und sagte in resolutem Ton: Das kann ja nicht sein. Also, dass ich ein Trauma von meinem Vater geerbt habe, wovon er mir nie erzählt hat, wie soll das denn gehen? Der hat nie vom Krieg erzählt. Wie soll ich denn da seine Gefühle geerbt haben? Das geht ja nicht. Ihr merkt schon, es ging dieser Teilnehmerin nicht so sehr ums Verständnis der Materie, sie wollte ihre Skepsis loswerden. Und wieder mal wurde mir bewusst, wie rätselhaft, ja geradezu absurd vielen Menschen diese Vorstellung vorkommt, dass es eine transgenerationale Weitergabe von Gefühlen, Haltungen und Traumata gibt. Und es wurde mir auch bewusst, dass es meine Aufgabe ist, diese Skepsis ernst zu nehmen, kritische Fragen sorgfältig zu beantworten und so immer wieder Brücken zu diesem Verständnis zu bauen. Warum? Weil es uns hilft, in unserem eigenen Leben anzukommen, wenn wir diese Mechanismen verstehen. Das ist die Basis dafür, die Last der Vorfahren ablegen zu können. Weil es einen großen Schritt in Richtung Gesundheit, Entspannung, Zufriedenheit und Glück bedeuten kann. Für uns selbst wie für unsere Familien. Und weil es wohl auch für unsere Gesellschaft einen Fortschritt bedeuten würde, wenn wir verstehen, wie groß die Bedeutung unserer heutigen Handlung und Haltung für spätere Generationen sein wird. Deswegen also dieser Deep Dive in die Phänomene der transgenerationalen Weitergabe, um sie noch besser zu verstehen. Damit herzlich willkommen zur 61. Folge von Gefühlserben. Wie immer mein Dank an euch für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse, für die Spenden über Buy Me a Coffee, für eure wertschätzenden Kommentare und Nachrichten. Ich spüre eine schöne Verbundenheit und die ist eine wichtige Motivation, um mich in die doch manchmal belastenden Themen zu vertiefen, die bei der Beschäftigung mit Gefühlserbschaften hochkommen können. Die Schwere des Themas war dieses Mal noch ein wenig stärker spürbar. Das hat damit zu tun, dass der Ausgangspunkt der Forschung zur transgenerationalen Weitergabe nicht so erfreuliche Phänomene wie Resilienz, Musikalität oder hohes soziales Engagement waren. Auch das sind ja Gefühlserbschaften und es sind wichtige. Stattdessen aber waren es die physischen und psychischen Belastungen, die ÄrztInnen bei den Nachkommen von Überlebenden des Holocaust diagnostizierten. Sie wollten erforschen, wie es sein kann, dass Menschen, die dieses Grauen gar nicht selbst erlebt hatten, trotzdem ganz ähnliche Symptome zeigten wie ihre Eltern und Großeltern. Die ersten Studien hierzu wurden vor etwa 60 Jahren in Kanada erarbeitet und damit war der Fokus gesetzt. Natürlich machte das Sinn. Es ging darum, Menschen zu helfen, die keine Erklärung für ihr Leiden haben. Seither hat es zahllose Studien der unterschiedlichsten Fachrichtungen gegeben. Sie erklären uns heute sehr detailliert, wie diese Übertragung abläuft, was genau da in Körper und Psyche passiert. Ich finde es absolut faszinierend, was ForscherInnen in den vergangenen Jahrzehnten erarbeitet haben. Ihre Erkenntnisse haben uns ein viel tieferes Verständnis unseres Körpers, unseres Wesens, unserer Verbindung zu Ahnen und Familie beschert. Sie helfen in Therapien und ich arbeite damit auch im Coaching. Was mich aber immer gestört hat, war die Beschränkung auf das Problem, das Leid, das Negative. Natürlich, wenn es Symptome gibt, muss man sich kümmern. Und wir blicken auf das 20. Jahrhundert als eine Zeit der Man-Made Disaster zurück, deren Spuren wir in uns tragen. Aber eben nicht nur. Wie ich nicht müde werde zu betonen, ihr wisst es, gibt es neben den belastenden Gefühlserbschaften auch die positiven, die stützenden. Und das ist das Gute. Sie werden auf demselben Weg übertragen wie die Negativen. Wie das geht? Diese Frage war natürlich schon häufiger Inhalt in diesem Podcast. Dieses Mal aber wollte ich noch genauer hinschauen, die Mechanismen, die im Körper und in der Psyche ablaufen, gleichsam unter das Mikroskop legen. Ich lade euch also ein zu einer Forschungsreise durch den Körper. Und vielleicht geht es euch dabei wie mir. Ich habe immer wieder gestaunt, welche Intelligenz die Natur zur Verfügung stellt, ein Neuankömmling auf dieser Welt für das Überleben in der Umwelt, in die er hineingeboren wird, fit zu machen. Es ist ein Wunder. Beginnen wir unsere Erforschung in den Monaten vor unserer Geburt. Aus dem Genpool der Familien von Vater und Mutter haben wir viele Eigenschaften mitbekommen. Körperbau, Haut, Haar und Augenfarbe, Schlafbedarf, das Temperament, die Tendenz zu Ängstlichkeit oder Gelassenheit, Musikalität, das Intelligenzpotenzial, auch die Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen. Einen weiteren Aspekt von großer Bedeutung erklärt die Epigenetik. Sie beschreibt, wie Erlebnisse und Umwelteinflüsse die Aktivität unserer Gene verändern können, ohne deren Bauplan selbst zu verändern. Und genau hier wird es für die transgenerationale Weitergabe spannend. Biologisch gesehen geschieht das durch epigenetische Markierungen, die sich an die Gene anlagern. Diese chemischen Schalter steuern, ob ein Gen aktiv ist oder stumm bleibt. Studien zeigen, dass Stress und Trauma, aber auch positive Erfahrungen durch solche Markierungen verändern und über Eizellen oder Spermien an nachfolgende Generationen weitergegeben werden können. Das bedeutet, unsere emotionale und körperliche Verfassung ist nicht nur individuell, sondern Teil einer größeren Geschichte, die unsere Vorfahren erlebt haben. Gene und Epigenetik definieren also die Grundausstattung, die festgelegt ist, wenn das Wachstum des Ungeborenen im Mutterleib beginnt. Nun aber beginnt auch die individuelle Prägung im direkten Kontakt. Ab der 6. bis 8. Woche der Schwangerschaft wird das zentrale Stressreaktionssystem des Körpers geformt, die sogenannte HPA-Achse. Ab der 13. Woche ist dieses System so weit, dass es auf die Biochemie des mütterlichen Blutes reagiert, auch auf die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Ist die Mutter emotional gefestigt und erlebt eine ruhige Schwangerschaft, wird die HPA-Achse des Ungeborenen entsprechend eingestellt. Hat die Mutter aber eine niedrige Reizschwelle, erlebt also hohe Cortisolausschüttungen, passt sich das System des Kindes an. Es wird vorbereitet auf eine Welt, in der jederzeit Gefahr drohen kann. Wir können uns dieses System wie eine innere Alarmanlage vorstellen. Bei Menschen ohne Vorbelastung geht sie nur bei echter Gefahr los und fährt danach wieder herunter. Bei Traumalast ist das System deutlich empfindlicher eingestellt. Es reagiert schneller und heftiger. Rachel Yehuda, eine amerikanische Professorin für Psychiatrie und Neurowissenschaften, hat hierzu bahnbrechende Studien veröffentlicht. Sie erklärt uns detailliert, wie sich das komplexe Zusammenspiel von Organen unter dem Einfluss eines posttraumatischen Belastungssyndroms verändert. Hier haben wir also einen ersten Faktor einer Weitergabe von Traumafolgen oder auch von Resilienz und emotionaler Stabilität, indem bereits das Stressreaktionssystem des Ungeborenen durch das Erleben der Mutter gleichsam kalibriert wird. Und dieser Prozess setzt sich nach der Geburt fort. Wenn ein Neugeborenes das Gesicht seiner Mutter betrachtet, geschieht etwas Erstaunliches. Nicht im Bewusstsein, das ist noch nicht so weit entwickelt, sondern in der Gehirnstruktur. Schon in den ersten Lebenswochen ist das System der sogenannten Spiegelneuronen aktiv, ein Netzwerk, das in den 1990er Jahren entdeckt wurde. Bestimmte Nervenzellen feuern nicht nur dann, wenn wir selbst etwas erleben, sondern auch dann, wenn wir beobachten, wie ein anderer Mensch etwas erlebt. Für das Gehirn des Kindes bedeutet das, es simuliert den emotionalen Zustand der Mutter von innen. Es fühlt gewissermaßen mit, bevor es überhaupt verstehen kann, was fühlen bedeutet. Was der amerikanische Psychiater Alan Shaw in Jahrzehnten neurobiologischer Forschung belegt hat, ist dabei besonders bedeutsam. Die rechte Gehirnhemisphäre des Kindes, zuständig für nonverbale, emotionale und körperbezogene Verarbeitung, reift in direkter Resonanz mit der rechten Gehirnhemisphäre der Bezugsperson. Blickkontakt, Klang der Stimme, Berührung, der Rhythmus, in dem jemand atmet, wenn er das Kind hält, all das ist neuronale Information, die auf das Nervensystem des Kindes wirkt. Wie gefährlich ist die Welt? Wie verlässlich sind andere Menschen? Wie viel Raum darf ich mit meinen Gefühlen einnehmen? Das prägt. Und diese frühen Prägungen sind deshalb so fundamental, weil sie entstehen, bevor Sprache existiert, bevor das Kind überhaupt ein Bewusstsein für sich selbst ausgebildet hat. Sie formen die Architektur, in der später alle anderen Erfahrungen empfangen werden. Diese Wirkung ist nachhaltig, wie der Traumaforscher Bessel van der Kolk formuliert. Zitat: Ob es uns gelingt, die Kunst der Selbstregulation zu meistern, hängt größtenteils davon ab, wie harmonisch unsere frühen Interaktionen mit unseren engsten Bezugspersonen waren. Kinder, die darauf vertrauen konnten, dass ihre Eltern ihnen Trost und Geborgenheit gaben und sie stärkten, haben ihr ganzes Leben lang einen wichtigen Vorteil, eine Art Puffer gegen das Schlimmste, womit das Schicksal sie konfrontieren kann. Auch das Gegenteil ist leider richtig. Bezugspersonen, die ihre eigenen Emotionen schlecht regulieren können, verpassen die Spiegelungsmomente beim Kind oder spiegeln verzerrt. Das Kind nimmt dann nicht eine stimmige Wahrnehmung in sich auf, sondern das emotionale Chaos des Gegenübers. Ein weiterer entscheidender Aspekt unserer Prägung ist die Art, wie wir von unserer Geburt an Beziehung erleben. Der Entwicklungspsychologe Daniel Stern hat es Implicit Relational Knowing genannt. Ein tief im Gedächtnis verankertes Beziehungswissen, das nicht erzählt, sondern gelebt wird. Es entsteht in den ersten Lebensjahren durch tausende von Momenten der Interaktion. Wie die Mutter uns hochhebt, wenn wir weinen, wie der Vater wegschaut, wenn Nähe zu viel wird, wie Trost riecht, wie Spannung sich anfühlt, bevor sie ausbricht. Ein Säugling, ein Kleinkind ist komplett reizoffen und es nimmt so viel mehr wahr, als wir uns vorstellen können. Und genau hier beginnt etwas, das vielen Menschen rätselhaft vorkommt. Dieses implizite Wissen wird weitergegeben. Und das allein durch die Art, wie eine Mutter, ein Vater mit dem eigenen Körper, der eigenen Geschichte, den eigenen unverarbeiteten Erfahrungen im Raum ist. Der englische Psychologe Peter Fonagie hat in einer Studie Verblüffendes gezeigt. Wenn Eltern vor der Geburt ihres Kindes das sogenannte Adult Attachment Interview absolvieren, ein Gespräch darüber, wie sie ihre eigene Kindheit erlebten, lässt sich mit einer Treffsicherheit von etwa 70% vorhersagen, welchen Bindungstyp das Kind später entwickeln wird, ob es sicher, unsicher oder gar desorganisiert gebunden sein wird. Nicht die Ereignisse der Kindheit sind dabei entscheidend, sondern die Art, wie die Eltern über sie sprechen, stimmig oder fragmentiert, mit Zugang zu Gefühlen oder abgeschnitten davon. Das Kind erbt nicht die Vergangenheit seiner Eltern, es erbt deren Verhältnis zu ihr. Und dieses Verhältnis braucht keine Sprache, um sich mitzuteilen. Es spricht durch Blicke, durch Pausen, auch durch das, was nicht gesagt wird. Und damit sind wir wieder beim Schweigen, das meine Gesprächspartnerin bei der Lesung erwähnt hat, dass ihr Vater ja nichts erzählt habe, dass es sie deswegen auch nicht beeinflussen konnte. Das Gegenteil ist richtig. Schweigen ist ein besonders machtvolles Moment in der transgenerationalen Weitergabe. Es schafft keinen unbelasteten Zustand, sondern eine spürbare Leerstelle. Als Kinder registrieren wir die Spannung, die Brüche in der Erzählung und die unausgesprochenen Gefühle. Wir füllen dann diese Lücken mit eigenen Fantasien, Schuld- oder Bedrohungsgefühlen. Forschungen zu Familien, die Schlimmes erleiden mussten, zeigen, dass das konsequente Nichtbenennen des Erlebten mit erhöhter Angst, Unsicherheit und Stresssensitivität in der nächsten Generation einhergeht. Nicholas Abraham und Maria Torok haben dafür einen Begriff geprägt, der in der psychoanalytischen Traumaforschung einflussreich geworden ist: die Krypta. Ein abgeschlossener innerer Raum, in dem das Unausgesprochene einer Generation eingemauert wird. Das Kind trägt dann etwas in sich, das nicht seine Erinnerung ist und spürt dennoch dessen Gewicht. Sein Gehirn registriert präzise, hier ist etwas und es ist gefährlich. All das ist gut belegt mit zahlreichen Studien. Aber es gibt auch Phänomene in der transgenerationalen Arbeit, für die die Wissenschaft bislang keine befriedigende Erklärung hat, die aber in der klinischen Praxis mit einer Hartnäckigkeit auftauchen, dass sie schwer zu ignorieren sind. Das bekannteste ist das Jahrestagsphänomen. Menschen entwickeln Symptome, erleiden Unfälle, werden krank oder brechen psychisch zusammen exakt zu den Zeitpunkten, die mit traumatischen Ereignissen in der Eltern- oder Großelterngeneration zusammenfallen. Ein Sohn, der im selben Lebensalter in eine schwere Depression fällt, in dem sein Vater im Krieg schwer verletzt wurde. Eine Frau, die genau in dem Jahr, in dem ihre Mutter ein Kind verloren hat, selbst eine Fehlgeburt erleidet. Ivan Böscher-Mininotsch, Pionier der systemischen Familientherapie, hat dafür das Konzept der unsichtbaren Loyalitäten entwickelt. Nachkommen wiederholen unbewusst Schicksalsmuster ihrer Vorfahren aus einer tief im Familiensystem verankerten Treue. Wie genau diese zeitliche Präzision zustande kommt, ist wissenschaftlich nicht geklärt. Noch rätselhafter ist ein Phänomen, das in der Traumaforschung immer wieder beschrieben wird: Träume von Nachgeborenen, in denen Szenen auftauchen, die der Träumende nicht erlebt hat, sehr wohl aber die Vorfahren. Die französische Therapeutin Anne-Anceline Schützenberger hat etliche dieser Geschichten dokumentiert und das Konzept des Ahnensyndroms entwickelt, methodisch angreifbar, aber als Phänomen konsistent. Die Traumaforschung tastet sich hier voran. Könnte das implizite Gedächtnis auch szenische Informationen transportieren? Niemand weiß es. Aber diese Phänomene existieren. Sie tauchen in der Praxis mit einer Regelmäßigkeit auf, die seriöse TherapeutInnen nicht mehr wegdiskutieren. Sie erinnern uns daran, dass die Wissenschaft der menschlichen Erfahrung noch immer hinterherläuft. Und das ist keine Schwäche, sondern ein Anlass zur Demut und, möchte ich ergänzen, zur Neugier. Das waren eine Menge kompakte Infos. Ich habe 5 zentrale Wege der transgenerationalen Weitergabe beschrieben. Erstens die Gene, den vererbten Bauplan. Zweitens die Epigenetik als Regulierung der Genaktivität. Drittens vorgeburtliche Erfahrungen. Viertens frühe Bindungserfahrungen. Und fünftens schließlich die Sozialisation in der Familie. Es gibt reichlich Literatur dazu und ich habe mit meinem Buch Gefühlserben, die geheime Macht und Kraft unserer Herkunft, meinen Beitrag dazu geleistet. Vielleicht wollt ihr reinschauen, die Leseprobe ist in den Shownotes verlinkt. Aber obwohl dieses Phänomen in den Medien doch ziemlich präsent ist, erlebe ich und erleben auch andere immer wieder große Skepsis, ja mitunter aggressive Abwehr. Nach einem Interview im Online-Portal der Zeitung Welt habe ich einen regelrechten Shitstorm abbekommen. In Folge 35 erzähle ich davon. Woher kommt dieses Phänomen? Es ist kein Zufall. 5 Probleme zeigen sich. Das Autonomieproblem. Der Gedanke, dass wir Gefühle und Reaktionen in uns tragen, die nicht aus unserem eigenen Leben stammen, erschüttert ein Selbstbild, das für die meisten Menschen in westlichen Gesellschaften fundamental ist, dass wir selbstbestimmte Individuen sind. Die Vorstellung, wesentliche Teile der Emotionen aus einer nie gelebten Geschichte zu erben, greift direkt in das Gefühl von Autonomie im eigenen Leben ein. Das Unsichtbarkeitsproblem. Was übertragen wird, ist abseits der Sprache, abseits des bewussten Erinnerns. Das macht es für das rationalsprachliche Gehirn nicht greifbar. Weil unsere Kultur Beweise vor allem in Form von Geschichten kennt, das ist passiert, deshalb bin ich so, wirkt ein Mechanismus ohne Geschichte vage, fast mythisch, ja esoterisch. Das Loyalitätsproblem. Wenn ich anerkenne, dass mir meine Eltern etwas übertragen haben, das ich lieber nicht geerbt hätte, riskiere ich, sie als Verursacher meines Leidens zu sehen. Für viele ist das emotional schwer tragbar. Der Zweifel am Mechanismus ist hier eigentlich eine Form von Schutz, ein unbewusstes Schützenwollen derer, die man liebt. Das Determinismusproblem. Viele befürchten, dass der Mechanismus der transgenerationalen Weitergabe sie geradezu umklammert hält. Wenn mein Nervensystem so grundlegend geprägt wurde, was bleibt dann von meiner Handlungsfähigkeit? Dieses Missverständnis speist sich als einem Entweder-Oder-Denken, entweder Prägung oder Freiheit. Was dabei übersehen wird, die Forschung beschreibt keine Festlegung, sondern eine Disposition, einen Startpunkt, keinen Endpunkt. Aber es ist natürlich verständlich, wenn wir akzeptieren, dass vieles so früh geprägt wurde, so tief verankert ist, dass wir dann vor der Wucht der Erkenntnisse resignieren müssten. Das freilich wäre das größte Missverständnis. Denn dieselbe Wissenschaft, die uns zeigt, wie tiefgreifend Prägungen wirken, zeigt uns auch etwas anderes, dass das Gehirn ein Leben lang formbar bleibt. Der Begriff dafür Neuroplastizität. Was in Beziehung geformt wurde, kann in Beziehung verändert werden. Das ist der Kern dessen, was wiederum Peter Fonagy beschreibt, die Fähigkeit, die eigenen emotionalen Muster von außen zu betrachten, ihnen einen Namen zu geben, ihre Herkunft zu verstehen. Nicht um die Vergangenheit zu löschen, sondern um aus einem unbewussten Muster eine bewusste Entscheidung zu machen, die wir dann beeinflussen können. Hier entstehen Freiheit und Selbstwirksamkeit. Rachel Yehuda wiederum hat gezeigt, dass epigenetische Markierungen nicht von Dauer sein müssen. Erfahrungen können Sie setzen, andere Erfahrungen können Sie verändern. Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft der gesamten Forschung zur transgenerationalen Weitergabe. Wir sind nicht die Opfer unserer Herkunft. Wir sind Nachgeborene, mit allem, was das bedeutet, dem Schweren wie dem Kostbaren. Aber wir haben etwas, das unsere Vorfahren nicht hatten, das Wissen darum. Und dieses Wissen ist der erste Schritt aus einer Geschichte, die nicht mit uns begonnen hat, aber mit uns eine neue Richtung nehmen kann. Das war die 61. Folge von Gefühlsabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Im März, am 29., gebe ich wieder meinen Kompakt-Workshop über Gefühlserbschaften, das Unsichtbare sichtbar machen. In 3 Stunden schauen wir, wie uns das Thema ganz persönlich betrifft und das in einer wertschätzenden Runde von Teilnehmenden. Es ist ein schöner Einstieg und es macht auch Spaß. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch über das Wichtige auf dem Laufenden. Wer mir seine Wertschätzung für diesen werbefreien Podcast ausdrücken und einen Kaffee spendieren möchte, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. Worum geht's in der nächsten Folge? Ich möchte an das Thema von dieser anknüpfen, aber den Fokus dieses Mal auf die Erwartungen richten, die unsere Eltern an uns bei der Geburt hatten. Dass wir mal den Hof der Familie übernehmen sollten, denselben Beruf wie Papa ergreifen, die Träume erfüllen, die unseren Eltern versagt geblieben waren, möglichst pflegeleicht, kreativ, fleißig, sportlich sein, was immer es war, was unsere Familie uns zugedacht hatte. Es war eine machtvolle Prägung. War es die passende für uns? Aber darüber mehr in der 62. Folge. Seid ihr wieder dabei? Ich würde mich freuen. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.